dann war es vom einen auf den anderen Moment vorbei. Die Ironclad stabilisierte sich und wurde nicht mehr durchgeschüttelt. Roden kam sanft auf dem zentralen Deck zu stehen. Thora und Celestaris ebenfalls. Er suchte abermals Halt und fand ihn diesmal an einem zur Hälfte aufgelösten Positronikpult. Forschend blickte Roden zu Guki, der hinter ihnen stand, heftig zitterte und dann in die Knie brach. Der Mausbiber stützte sich mit den Händen auf dem Boden ab, schnaufte und keuchte. Bei jedem seiner hektischen Atemzüge erklang ein ungesund klingendes Pfeifen, das aus seiner derzeit vor Überanstrengung verengten Luftröhre kam. Celestaris war sofort an der Seite des Ilts, ging in die Hocke hinunter und streichelte ihm den Rücken.
»Guki, alles in Ordnung?« fragte sie besorgt. »Kann ich dir helfen?«
Roden drehte sich kurz zu Thora um. Ihr ging es gut, allerdings war sie ebenso verblüfft wie Celestaris und er selbst. Dann eilte der Terraner die paar Schritte zu Guki und ließ sich ebenfalls in die Hocke sinken. Behutsam legte er eine Hand auf die Schulter des alten Freunds. »Danke, Kleiner. Ohne dich hätten wir den letzten Ruck sicher nicht überlebt.« Der Ilt hob langsam und immer noch keuchend den Kopf. Der Pelz klebte ihm auf dem schweißnassen Körper. Trotzdem versuchte er sich an einem Grinsen.
»Gern geschehen! Du hättest dasselbe für uns getan, Perry!«
Er holte einmal tief Luft. Seine Atemwege schienen wieder frei zu sein. Womöglich würde er seine Parafähigkeiten, vor allem die Telekinese, allerdings nun länger nicht einsetzen können. Erstmal musste er sich wohl erholen. Der Kleine hatte sich wie so oft über seine Grenzen hinaus verausgabt und ihnen damit das Leben gerettet.
»Und ob ich das getan hätte, darauf kannst du dich verlassen.«
Roden drückte in einer aufmunternden Geste Guckis Schulter und richtete sich wieder auf. Er entdeckte, dass Thora bereits über die Instrumente des Hauptsteuerpuls gebeugt stand und bemerkte ihren ungläubigen Gesichtsausdruck. Also ging er zu ihr und betrachtete die Statusanzeigen der Bordsysteme ebenfalls. Die Ironclad schwebte laut Außenbeobachtungshologramm in einem fremden Raumgebiet. Keinerlei bekannter Sternkonstellation half Roden oder Thora dabei, den derzeitigen Standort zu ermitteln. Es war, als befänden sie sich in einem fernen, von den Menschen und Akoniden noch unerforschten Teil der Galaxis. Das war aber nicht das Einzige, was ihn beunruhigte. Vielmehr war es das, was die noch funktionierenden Externsensoren und Instrumente des Raumboots anmaßen. Angeblich herrschte dort draußen eine ungewöhnlich niedrige Quantenfluktuation. Sie war um etliches geringer, als es für den Einstein-Raum üblich war. Außerdem wirkte sie instabil. Die Werte veränderten sich fortwährend, sie stiegen oder sanken. Wie Roden aus Gesprächen unter anderem mit den Wissenschaftlern Aurem Dein oder Eric Leiden wusste, war die Quantenfluktuation so etwas wie das Hintergrundrauschen der Realität. Im Einstein-Raum war sie stark und gleichmäßig. In der momentanen Umgebung der Ironclad jedoch wirkte es, als wäre die Realität durch die abweichenden Werte ständig in Bewegung. Als Quantenfluktuation oder Flimmern bezeichnete die Physik das unablässige Entstehen und Vergehen von Teilchen und Antiteilchen im Vakuum, die aus dem Nichts auftauchten und sofort wieder verschwanden. Sie existierten nur für einen winzigen, kaum messbaren Moment, waren aber wesentlich für die Stabilität der Raumzeit.
»Aurem Dein«, erinnerte sich Roden.
Der junge Wissenschaftler, den er erst vor kurzem kennengelernt hatte, galt als Jahrhundertgenie und das nicht nur im Bereich der Quantenphysik. Er verfügte außerdem über eine besondere Gabe – und vermochte, die Zeit in ihrer ursprünglichsten Form zu erleben. So wie sie wirklich war. und nicht nur so, wie sie von den Menschen als Hilfskonzept verwendet wurde, um das Phänomen der unaufhaltsamen Veränderungen zu erfassen, das ihre Lebensrealität prägte. In einem seiner visionären Momente hatte Dain viele Unsterbliche an einem Strand stehen und mit leerem Blick auf den Zeitozean hinausstarren sehen. Bis die Flut gekommen war. Und Dain gewusst hatte, dass einer von ihnen sterben würde. Und genau das hat sich womöglich schon bewahrheitet, grübelte Roden. Atlan ist nicht mit uns aus der potenziellen Zukunft zurückgekehrt. Das muss zwar nicht bedeuten, dass er tot ist, aber natürlich drängt sich diese Schlussfolgerung auf. Roden rieb sich nachdenklich den rechten Nasenflügel und konzentrierte sich wieder auf das Positronikpult vor ihm. Es brachte sie nicht weiter, wenn er sich sinnlos den Kopf über Fragen zerbrach, auf die er im Moment keine Antwort finden würde. Ihr dringlichstes Problem war vielmehr, dass sie die Ironclad schnellstmöglich verlassen mussten. Immer mehr Sektionen der unteren Decks des Diskusboots hatten sich mittlerweile endgültig aufgelöst. Die Zentrale war bereits ebenfalls zur Hälfte im Nichts verschwunden. Auch das Ausgangsschott fehlte. Es war fast ein Wunder, dass überhaupt noch etwas an Bord funktionierte. Die Ortungssysteme der Ironclad zeigten jedenfalls an, dass sie sich nicht mehr im Einflussbereich des Vela-Pulsars aufhielten. Sie waren definitiv an einem gänzlich fremden Ort. Die Frage war nur, wo? Und vor allem, in welcher Zeit?
»Die niedrige Quantenfluktuation irritiert mich«, sagte Thora. »Sind wir noch im Einstein-Raum?«
Offensichtlich war sie zum selben Ergebnis wie ihr Mann gekommen. »Wo auch immer wir gestrandet sind«, sagte Roden, »zumindest hat uns der Tunnelsog nicht mehr in seiner Gewalt.«
»Die Ironclad zersetzt sich trotzdem weiter.«
»Leider wahr.«
»Wartet mal«,
rief Celestaris beunruhigt. Sie eilte zu ihnen nach vorn. Guki hatte sich zwar wieder etwas erholt, atmete allerdings immer noch schwer.
»Löst sich etwa alles noch schneller auf als bisher schon?«
Sie hatte recht. Wie Roden anhand der Statusanzeigen aus anderen Bereichen der Ironclad feststellte, er reagierte sofort und wollte sich aus Gewohnheit in den Pilotensessel setzen, doch der war mittlerweile so transparent, dass er sich nur noch hineinstellen konnte. Keine feste Materie hinderte ihn daran. Eilig hantierte er an den Kontrollen des Steuerpuls und startete eine Fernabtastung der Außenumgebung. Zunächst erfolglos. Weit und breit vermochte die Ortung nichts zu entdecken, was der Besatzung helfen konnte. Wenn sie jedoch nicht bald irgendwo landeten, verloren sie nicht nur sprichwörtlich den Boden unter den Füßen. Aus einem Impuls heraus lenkte Roden die Maxi-Space-Disk in einem Suchmuster durch das fremde Raumgebiet und ließ die Hypertaste auf Hochtouren laufen. Die Systeme waren leider bereits so beschädigt, dass er immer wieder lediglich Fehlermeldungen erhielt.